Fußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
It was so nice, we had to do it twice. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Wir haben die neuen alten Europameisterinnen am Start. England hat dieses Turnier gewonnen. Schon wieder. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Riesengroßen Glückwunsch. Und Chloe Kelly, die wir da gehört haben, die hat da einen richtig großen Anteil gehabt, ne? Also diese Frau, reden wir gleich drüber. Hi Miri, morgen erstmal.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte es gerade sagen, ihr hört Nina aus in der Nähe von Lörrach, habe ich jetzt gerade erfahren. Ich melde mich hier aus Berlin. Nina, du warst aber gestern in Basel, am Ort des Geschehens, nicht ganz, zumindest in der Stadt, richtig?
Ja, zumindest in der Stadt, weil so transparent kann man ja sein, es echt ein bisschen schade ist, was so die Akkreditierungsvergeben, das Vergebensverfahren, Vergabeverfahren angeht bei der UEFA. Das ist ein bisschen intransparent, sagen wir mal so. Und das sind immer sehr, sehr viele Leute, die sich dann natürlich auf so ein Finale bewerben. Und da sind wir dann halt hinten runtergeflogen, weil so viele andere große internationale Medien da natürlich rein wollen. Dann habe ich noch geguckt, ob ich noch irgendwie ein Ticket finde, aber es hat leider nicht geklappt. Aber habe mich dann auch damit abgefunden. Also ich sag mal so, man hat es vielleicht beim letzten Mal auch gemerkt, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Herz und irgendwie Aktien drin in diesem Spiel. Und dann habe ich mich mit Anton getroffen von Elf Freunde, liebe Grüße an der Stelle. Und wir sind dann erstmal in der Kneipe gewesen, weil es erst noch geregnet hat. Und dann waren wir tatsächlich beim Public Viewing in Basel auf dem Barfüßerplatz und das war schon auch echt schön, irgendwie so durch die Stadt zu strummern vorher und irgendwie am Rhein zu hängen auch noch und da eben dann die Fans durch die Stadt ziehen sehen. Was ich total witzig fand, ich habe richtig viele spanische Fans, also so in Spanien-Dress gesehen, aber gehört hat man eigentlich nur die Engländerinnen und Engländer, also so in der Stadt auf dem Public Viewing Platz dann. Und das haben ja auch Bekannte erzählt, die im Stadion waren, so man hat die spanischen Fans kaum gehört. Aber I guess, es liegt daran, dass die Engländerinnen einfach so fußballverrückt sind und die haben auch einfach sehr gute Gesänge.
Was mir gerade hängen geblieben ist, ist einfach nur, dass es auch mal in der Schweiz geregnet hat. Über 4 Wochen in diesem Turnier haben wir darüber gesprochen, dass du wunderschönes Sommerwetter hast und ich hier in Berlin im Regen sitze.
Oh, die letzten Tage waren aber wirklich, ich meine, ich bin auch richtig schön erkältet gewesen zwischendurch und die letzten Tage waren schon auch irgendwie ein bisschen Schietwetter, aber dann nachmittags ist es irgendwie immer nochmal aufgeklärt tatsächlich, aber jetzt ist wirklich so ein bisschen.
Nein, so soll es ja auch sein. Das hat so ein Turnier auch am Ende nur verdient, genau so ist nämlich dieses Fußballfeeling ja immer nochmal geiler, nochmal besser. Und jetzt ist das Turnier zu Ende. Wir werden im Laufe dieser Folge natürlich nochmal komplett einen Abriss starten. Was haben wir da erlebt? Nicht nur aus Sicht des DFB-Teams, sondern auch insgesamt. Was war das für ein Turnier eigentlich für uns? Vielleicht ja auch für euch. Ihr könnt euch da gerne schon mal Gedanken machen und das uns dann auch gerne hören lassen. Aber jetzt sollten wir erst einmal auf das gestrige Spiel schauen.
Das war der Spieltag.
Der letzte Spieltag dieser EM, das große Finale zwischen England und Spanien, die zwei großen Fußballmächte, wie wir ja schon gesagt haben, ist direkt richtig gut losgegangen. Ich war ehrlich gesagt sehr beeindruckt, dass da nicht wirklich so eine Phase des Abtastens war, sondern es ging direkt hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Und nach 25 Minuten stand es dann 1-0 für die Spanierinnen. Richtig schöne Kombi, die sie da gezeigt haben. Richtig schöner Kopfball auch. Also Mariona Caldente zum 1-0 in der 25. Minute für die Spanierinnen. Und im Spiel hat sich dann Spanien immer ein bisschen weiter hervorgearbeitet, würde ich mal sagen. Die hatten zwischendurch wirklich so krass dominante Phasen. England hat sich zwischendurch echt dolle zurückgezogen, fand ich. Allerdings in der zweiten Hälfte sind sie dann wieder rangekommen. Und wir haben ja auch gesagt, die letzten Minuten sind immer so die für England. Ja, so lang hat es diesmal gar nicht gedauert. In der 57. Minute, also gerade mal 12 Minuten nach Wiederanpfiff, hat Alessia Russo das gemacht, was sie am besten kann, nämlich treffen. 1-1, ziemlich aus dem Nichts, aus circa 7 Metern in zentraler Position, auch per Kopf wieder, wie schon das 1-0 durch Caldente, hat dann Alessia Russo ins linke Eck eingeköpft. Also 2 Kopfballtreffer, 2 richtig schicke Kopfballtreffer auch. Ein chancenreiches Spiel gewesen, allerdings will kein Ball mehr so richtig reingehen und dann hieß es eben Verlängerung. die jetzt keine so eine Verlängerung war, bei der nichts passiert ist, aber es ist eben kein Tor gefallen. Beide Teams, vor allen Dingen die Spanierinnen haben so aufs zweite Tor gedrängt, aber eben den Ball nicht reingebracht und dann hieß es eben Elfmeterschießen. Völlig wild. Der erste Elfer allein direkt schon mal versenkt. Allerdings ist, ich glaube, war das Beth Mead, die geschossen hat, ist dann weggerutscht. Und wegen Doppelkontakt musste der Elfer dann wiederholt werden. Und dann hat Katakoy im Tor der Spanierinnen gehalten. Und so wild sollte es weitergehen. Dann drehte sich das Ganze nämlich um. Den ersten hat Spanien getroffen, danach ganz viele verschossen. Und Chloe Kelly ist es gewesen, die an den letzten entscheidenden Elfer für England reingemacht hat. Also den Lionesses gelingt damit die Revanche für die 0-1 Niederlage im WM-Finale vor 2 Jahren in Sydney. Sie machen das Ding klar. Miri, was halten wir von diesem Spiel?
Puh, ja, es war irgendwie wirklich ein wildes Spiel. Und ich gebe dir vollkommen recht, die ersten 90 Minuten waren viel aufreibender, viel spannender als alles, was danach kam, abseits von diesem Elfmeterschießen. Ja, in der Verlängerung, Spanien hat gedrückt wie wild und du warst auch echt nur, okay, wenn ihr jetzt nochmal am Ball vorbeischießt oder nochmal am Kasten vorbeischießt, dann drehe ich hier komplett durch, weil ich auch so dachte, ihr müsst das Ding doch jetzt eigentlich zuschnüren. Ihr habt es auf dem Fuß. Es soll aber irgendwie gerade nicht sein. Deswegen hat es mich fast schon nicht gewundert, dass die Spanierinnen irgendwie im Elfmeterschießen dann auch noch in Anführungsstrichen versagen. Was aber auch wieder, ich habe dir erstmal per WhatsApp nur geschrieben, Elfmeterschießen ist einfach keine Spezialität, irgendwie gefühlt keiner Nation. Was ist denn hier los eigentlich? Und ich habe übrigens auch, als die Verlängerung abgepfiffen wurde, habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, Elfmeterschießen in dem Finale, da ist ja das ganze Spiel eigentlich schon wieder in die Tonne zu kloppen. Also da bin ich immer im Nachhinein so, warum haben die sich jetzt so lange den A aufgerissen? Aber es gehört dazu und so funktioniert der Fußball. Und am Ende werden so eben auch Geschichten geschrieben. Und man kann, ob man möchte oder nicht, eigentlich den Lionesses nur Respekt zollen, finde ich irgendwie. Weil sie haben es durchgezogen. Viele haben davon gesprochen, dass sie nicht nur Revanche für die WM wollen, sondern auch Revanche für ihre männlichen Kollegen und so weiter und so fort. Du, am Ende haben sie, egal wie das Turnier sonst war, dieses entscheidende Spiel nur mal für sich entscheiden können. Die Art und Weise, wie, ob man Chloe Kelly mit ihrem Sprung in ihren Elfmeter mag oder nicht, sie hat den reingewämst, anders als einige ihrer Kolleginnen. Von daher, ja, das musst du erst mal schaffen. Und von Trainerin Sarah Wichmann mal abgesehen, was die abreißt, ist eh irre.
Das ist
3-mal in Folge. Einmal mit den Holländerinnen, 2-mal mit England, Europameisterin geworden. Was geht ab?
Die ist total irre. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich krass, auch wie sie sich dann gefreut hat mit dem Team zusammen eben auch. Und vielleicht war das ja dann auch der Unterschied. Also ich meine, wie man ist wirklich, also man kann sich bei ihr auch viel Fragen stellen. Dann ganz oft ist es ja dann auch so, hey, warum wechselt sie erst so spät oder was? Aber sie hat einen Plan und der geht am Ende auf. So, und ich finde die wirklich, wirklich beeindruckend und auch so ihr Umgang mit dem Team, das hat tatsächlich auch Steph geschrieben bei Instagram, dass es eben darauf ankommt, wie das auch im Team zusammen funktioniert und auch mit dem Team und den Coaches. Und das scheint ein Unterschied gewesen zu sein, dass das wirklich bei England so eine richtige Einheit ist und bei Spanien ja eh, ne, hatten wir ja letzte Folge auch schon mal, Montse Tomé, die jetzt Trainerin ist, war ja auch schon unter dem sehr, sehr, sehr scharf kritisierten Jorge Wilder Co-Trainerin. Und das ist dann immer so ein bisschen wie die Fortführung des Ganzen, auch so ein bisschen schwierig. Das könnte ein Grund gewesen sein. Ich finde aber auch, was ein starker Grund gewesen ist, dass es dann letzten Endes, ach, verdient oder nicht verdient, so aufs komplette Turnier gesehen, ist schon, bin ich ehrlich, ein bisschen unfair, dass England gewonnen hat. Aber wie du auch gesagt hast, das musst du eben auch erstmal hinbekommen, dann trotzdem das immer nochmal umdrehen zu können. Und ich fand jetzt bei dem Spiel sind sie eben reingegangen. Ich habe da gestanden und auch gesagt so, sag mal, warum können die nicht so komplett die ganze Zeit spielen? Die sind ja wirklich auch mit einem Dampf reingestartet, haben wirklich Bälle erobert, noch und nöcher. Die Spanierinnen auch, klar, das war ja immer so, kam so ein bisschen in Wellen, welches Team dann jetzt mal gerade vorne war. Aber das fand ich wirklich, wirklich toll, auch insgesamt bei dem Spiel, dass beide Teams so richtig reingegangen sind. Und bei den Engländerinnen eben hat man halt voll gemerkt, so wie sehr die das wollten. Und die Spanierinnen, die haben einfach die Dinger nicht reingemacht. Und das ist dann das Problem, ne? Also wir haben davon geredet, Spanien in der Gruppenphase 14 Tore geschossen. Klar ist das total irre. Aber das war dann vielleicht eben auch gegen nicht so die großen Gegnerinnen. Und ich meine, wir hatten Belgien und Italien zum Beispiel mit dabei. Portugal war das, glaube ich, auch noch in der Gruppe B, ne? Genau.
Ja.
Und jetzt haben wir eben gesehen, auch schon gegen die Schweiz ist es nicht wahnsinnig früh gelungen, ein Tor zu schießen, trotz zahlreicher Chancen. Gegen das DFB-Team genauso. Und jetzt gegen die Engländerinnen eben auch. Die hatten ihre Chancen. Aber sie haben sie nicht reingemacht. Da habe ich irgendwann dann wirklich auch gedacht, sag mal, also, was soll denn das jetzt? Ja.
Absolut, absolut. Also das ist der Punkt. Und ich habe auch drüber nachgedacht, inwiefern das dann doch auch ein Ergebnis dieser nicht unkriselnden Vorstimmung irgendwie sein kann, die im spanischen Team bestimmt irgendwie geherrscht hat. Aber das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, weil ich da einfach zu wenig drin bin, das dann wirklich zu beurteilen. Und am Ende ist es aber, was die jungen Spielerinnen zum Beispiel angeht, eine Aitana Bonmatí mal wirklich mal außen vor gelassen, die ja Weltklasse ist, das kann ihr keiner nehmen. Es ist aber ein schöner, wirklich starker, junger Kader, der, und das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen, ja, Oma erzählt mal ein bisschen was, aber die haben doch eine krasse Zukunft vor sich. Also das kann mir doch keiner sagen. Wenn die genauso weitermachen und dann auch noch Ruhe intern im Team einkehrt, dann sollen sich mal alle schön gefasst machen auf etwas.
Aber wirklich. Wobei ich das finde, Kader ist eine gute Sache, da habe ich mich nämlich auch ein bisschen gefragt, weil ich schon auch fand, dass insgesamt so bei den Top-Teams, so, ich würde mal so sagen, bei Spanien, England, Frankreich, waren schon richtig viele Spielerinnen dabei. Also das sah mir nicht nach wahnsinnig viel Wandel oder Entwicklung aus, weil da so viele Spielerinnen halt mit dabei waren, die wir aus den letzten Jahren eben auch schon kennen und die schon so eine große Strahlkraft einfach haben, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, so okay, dann sind es vielleicht so 2-3 Spielerinnen, die da irgendwie noch nachgekommen sind. Bei Spanien zum Beispiel eine Pina oder eine Vicky ja auf jeden Fall, aber genau. Dann Salma Parayuelo, die ja immer noch wahnsinnig jung ist, die Frau ist 21, und immer noch als Breakout-Talent irgendwie gelten könnte. Die kannte man halt auch schon. Die hatte so ihren großen aufgehenden Stern sozusagen vor 2 Jahren bei der WM. Da bin ich halt wirklich interessant. Aber vielleicht ist es dann eben auch dem geschuldet, dass eben die WM erst 2 Jahre her ist und so weiter und so fort, dass da eben noch nicht so viel Zeit war. Aber dass sie da jetzt keine so wahnsinnig großen anderen Namen, vielleicht täusche ich mich auch und ich bin gerade ein bisschen verblendet, aber dass da eben keine so großen, neuen, jungen, strahlenden Namen hochgekommen sind, fand ich irgendwie ein bisschen interessant, sagen wir mal so.
Wird wahrscheinlich wirklich auch damit zu tun haben, dass das letzte Großturnier nicht ganz so lange her ist und am Ende sich dann die Qualität einfach auch gehalten hat. Das ist ja dann eigentlich auch ganz schön zu sehen. Wir müssen noch mal kurz über Chloe Kelly sprechen, die, glaube ich, mit ihrer Art und Weise Leute irgendwie triggert und irgendwie es einfach dazu führt, dass man über sie spricht. Was hattest du geschrieben, Dominik, bei Insta, es konnte nur Chloe Kelly werden. Das habe ich in vielen anderen Arten und Weisen auch gelesen, dass alle immer nur meinten, natürlich sie, wer sonst. Bezogen natürlich auch auf die letzte EM, wo sie das entscheidende Tor gegen Deutschland geschossen hat. Und ja, dann hast du sie da stehen am Elfmeterpunkt gestern Abend. Die hat eine Entschlossenheit ausgestrahlt, tritt an und versenkt wirklich mit einer Wucht, läuft dann da in ihrer Manier einfach so mit dem ausgestreckten Zeigefinger an der Kurve entlang und zeigt so, da ist das Ding, wir haben es wieder. Aber ich fand dann zumindest auch ganz wichtig zu sehen, wie sie danach aber in Tränen zusammengebrochen ist, weil ich dachte, okay, du hast doch Nerven. Dankeschön. Ich sag kurz, du kannst doch nicht so eiskalt sein.
Ja. Boah, die Frau ist einfach wirklich eiskalt. Die kommt rein, macht ihr Spiel und ist so, ja, klar, natürlich, easy. Mhm. Locker. Und feiert dann da auch am Mikro wie eine Blöde und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Ich weiß, es gibt viele, die sie nicht besonders mögen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du so eiskalt bist und so einen Spaß dabei hast, so, come on, wie kann man diese Frau nicht mögen?
Eben.
Das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Sie übrigens eingewechselt worden, hatten wir auch gesagt, für Lauren James, die zwar ja die erste Hälfte fast bis zu Ende gespielt hat, aber eben nicht komplett. Sie war ja vorher, war ja eh schon die Frage, ob sie wirklich antreten kann oder nicht. War dann offensichtlich der Fall, dass es 41 Minuten lang ging, aber eben nicht komplett die erste Halbzeit. Und dann kam eben Chloe Kelly für Lauren James, wo ich auch schon gedacht habe, vielleicht ein bisschen zu früh. Normalerweise kommt sie ja ein bisschen später rein, aber war nicht so. Kann trotzdem das entscheidende Tor machen. Aber wollen wir auch über Hannah Hampton sprechen? Oder hast du noch was zu Chloe Kelly?
Nee, bitte. Leg los.
Bei Hannah Hampton müssen wir auch wirklich sagen, die hat auch wieder ein fantastisches Spiel hingelegt, hat da ein paar Saves hingezeigt. Katakoi auf der anderen Seite genauso, also beide Torhüterinnen waren wirklich, wirklich gut auch in dem Spiel. Und da haben wir uns tatsächlich gestern Abend auch nochmal drüber unterhalten, Tamara und Becky, bei Tamara, liebe Grüße an der Stelle, penne ich gerade und Becky ist ja auch zu Besuch. Die hat nämlich auch gesagt, so, sie hat das Gefühl, dass im Vergleich zu den letzten Turnieren das Torhüterinnen-Spiel einen Schritt nach vorne gemacht hat.
Ja, doch, würde ich auch genauso unterschreiben. Also, abseits von Ann-Kathrin Berger, die mir da natürlich sofort einfällt, ist das wirklich, haben die zum Teil die Spiele entschieden und dann nicht nur beim Elfmeterschießen natürlich, also wenn ich da an das Schweden-Elfmeterschießen denke zum Beispiel, aber auch so, also das ist mir eh aufgefallen, dass es ja ein Turnier war, nicht der Spiele, die mit sehr hohen Ergebnissen zu Ende ging. Also was ja hier und da auch mal für den Fußball der Frauen irgendwie stand, dass es immer sehr eindeutige Spiele gab irgendwie, aber gar nicht. Ganz im Gegenteil, die Torhüterinnen haben da ein echt krasses Spiel oder ein tolles Turnier gezeigt. Gestern dachte ich mir aber dann wiederum, beim Elfmeterschießen zwischen England und Spanien, dachte ich irgendwann, das hat Chloe Kelly nämlich dann auch gemacht, schieß halt hoch, weil die Spanierin ist klein. So, das ist halt immer so dieser Punkt, dass du manchmal so denkst, das musst du ausnutzen. So wie bei Ann-Kathrin Berger die kurze Ecke, weil sie halt auch groß ist und runterkommen muss. So, ne?
Ja, da haben übrigens die Spanierinnen noch gesagt nach dem Halbfinale gegen Deutschland, dass das wohl wirklich ausgescoutet worden ist und analysiert worden ist. Und also wenn es wirklich so gewesen ist, krass. Respekt ans spanische Team, absolut. Ja, aber um nochmal den Bogen eben zu Hannah Hampton zu machen, die hat ja über das gesamte Turnier echt immer krasse Paraden gezeigt. Die hat auch jetzt im Finale eben zwei Elfer gehalten. Bei einem anderen war sie auch noch fast dran. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen. Es hat ja so Sachen gegeben wie Player of the Match, Player of the Tournament und so, Young Player of the Tournament, kommen wir auch noch gleich dazu. Aber ich glaube, so ein Award für die beste Torhüterin hat es nicht gegeben, oder?
Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
Nee, ne? Naja, jedenfalls, um unter das Finale so einen Strich zu machen mit noch ein paar Fakten. Wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, England verteidigt den Titel, verteidigt die Europameisterinnenschaft, schreibt Geschichte als erstes englisches Team, das ein großes Turnier auf fremdem Boden gewinnen kann. Wiermann feiert ihren Europameisterschafts-Hattrick auf jeden Fall. Es ist auch erst das zweite EM-Finale gewesen, das ins Elfmeterschießen gegangen ist nach 1984. Bei der ersten offiziellen UEFA-EM muss das gewesen sein. Und auch noch zu ein paar Spielerinnen. Leah Williamson, Chloe Kelly, Alessia Russo, Beth Mead und Lotte Wobbenmoy sind die ersten Spielerinnen seit 2013, die in einer Saison sowohl die EM als auch die Champions League gewonnen haben. Mit Arsenal. Also, das kann man sich mal aufschreiben.
Das ist ordentlich. Das ist echt nicht ohne. Und dann kam es eben zu der großen Siegerehrung. Die Medaillen wurden verteilt. Und nicht wenig Menschen haben sich gefragt, wer ist denn dieses eine Kind, was da oben unter anderem steht und immer so wen die Hand schütteln möchte. Ganz, ganz süß. Also sie hat sich so gefreut, egal wer da hochkam, und hat sich immer gefühlt noch vor die Männer im Anzug geschoben. Also ich will jetzt die Hand schütteln.
Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie die Tochter, weil da war ja Prinz Harry, stand da ja auch da. Und ich habe erst gedacht, das ist irgendwie seine Tochter.
William. Nein, das ist William.
Ah, oh Gott.
Nicht Harry. Nee,
Harry ist ja, oh Gott, oh Gott.
Der darf nicht.
Ja, nee, Harry darf nicht, genau. Willi war am Start. Der, da habe ich erst gedacht, das wäre seine Tochter gewesen. Aber
ja, du hast rausgefunden, wer das am Ende war, ne?
Genau, das ZDF hat da einen Beitrag zu gemacht. Das war wohl ein 12-jähriger Fan, Greta, die Epilepsie hat und die von der UEFA ausgewählt worden ist, mit dabei zu sein bei dieser Siegerehrung eben. Also dieses Mysterium, es ist geklärt.
Sehr gut, aber ich fand es auch toll, wie sie eben dem Schäferin so ein bisschen reingespielt und meinte so, nee, ich bin jetzt dran. Achtung.
Ach ja, wie schön. Also die EM damit durch mit dem Finale. England ist Europameisterin.
Und sonst so?
Es ist und bleibt die EM der Rekorde. Ich glaube, fast in jeder zweiten Folge haben wir von irgendeinem neuen Rekord erzählt. Jetzt ist das Ganze durch und weiterhin richtig, richtig toll. Deswegen müssen wir es auch nochmal erwähnen. Der Zuschauerrekord ist offiziell gebrochen. Während des Finals gab es eine Einblendung von insgesamt 657.291 Fans, die die Spiele bei dieser Europameisterschaft in den Stadien verfolgt haben. Das sind deutlich mehr als bei der letzten EM eben in England. Da waren es rund 574.000 einfach irre, richtig, richtig toll, zeigt, wie gut dieser Sport endlich bei den Leuten ankommt, dass, glaube ich, auch die Schweiz ein guter Ort war als Austragungsort. Richtig, richtig schön. Und übrigens noch ein anderer Rekord. 103 Tore gab es bei dieser Europameisterschaft. Vorher gab es das so auch noch nicht. Ich glaube, es waren so rund 96, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also nicht nur das Torwartspiel besser geworden, sondern eben auch die Abschlüsse.
Aber es gab auch wirklich viele Elferschießen und in der Gruppenphase, du hattest vorhin gesprochen von gar nicht so vielen, so hohen Siegen. In der Gruppenphase hat es ja doch ein, zwei recht hohe Siege gegeben, beziehungsweise ja auch einfach, Gott oh Gott, vor allen Dingen am letzten Spieltag gab es auch richtig enge Spiele, die trotzdem brutal viele Tore hatten. Also dieses 4-3 von Norwegen gegen Island, dann auch 3-2 Polen, Dänemark. Na, und Gruppe D für Drama, England, die Wales 6-1 platt machen. Und ja. Frankreich, Niederlande, die irgendwie, wo es ja erst knapp war, aber hinten raus dann sehr deutlich geworden ist mit 5-2. Und Schweden, naja, gegen Deutschland 4-1. Also das war, der Spieltag hat da, glaube ich, sehr, sehr viel zu beigetragen zu diesen drei Toren auf jeden Fall. Also wirklich ziemlich irre, was da abgegangen ist. Miri, wo wir gerade jetzt bei so ein paar Spielen waren, gibt's so ein Spiel oder vielleicht zwei auch, die dir besonders im Herzen bleiben von dieser EM?
Also ganz klar, ich glaube, das ist nun mal so, wenn man es auch mit dem DFB-Team hält. Na klar, das Spiel gegen Frankreich, das war einfach zu herzzerreißend, aufregend und geil dann am Ende. Das bleibt, glaube ich, sehr lange noch im Hinterköpfchen. Aber ich bleibe bei Frankreich und nehme aber ihr erstes Gruppenspiel, weil sie mich da einfach so in den Bann gezogen haben. Gegen England gewinnen sie das Ding mit 2-1, haben ja sogar nach der Halbzeit oder nach der ersten Hälfte mit 2-0 geführt. Da haben sie einfach plötzlich so einen Eindruck gemacht von, so Leute, ihr habt vorher schon von uns gesprochen, dass man uns vielleicht nicht ganz aus den Augen verlieren sollte, aber dass sie dann gleich beim ersten Spiel gegen den Titelverteidiger so ein Ausrufezeichen setzen, da haben sie mich nämlich auch gewonnen. Und da habe ich mir dann eben auch gerne diesen Kader genauer angeschaut, der dann einfach von Spiel zu Spiel sich immer weiterentwickelt hat und wirklich, wow, die Zukunft des Fußballs gefühlt ausgestrahlt hat. Also das Spiel Frankreich-England, richtig, richtig tolles. Wie ging's dir da?
Ich komme natürlich auch an Frankreich-Deutschland nicht vorbei. Dieses Viertelfinale, das ja völlig wild gewesen ist und so intensiv gewesen ist. Guter Fußball, aber eben auch sehr körperlich intensiv, irgendwie viel Kraft dagelassen bei den Spielerinnen auf dem Platz. Das würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Mit dem Elferschießen dann eben auch noch mit hinten dran. Das war schon irre. Ich würde tatsächlich auch ein bisschen beim Viertelfinale bleiben, weil ich auch das Spanien-Schweiz-Spiel sehr interessant fand. Die Schweizerinnen überhaupt haben mir ja schon sehr gut gefallen und damit der starken Leistung von Livia Peng auch mit dazu. Und irgendwie würde ich auch total gerne ein Spiel der Schwedinnen mit reinnehmen. Aber da fällt mir keins so genau ein, weil die waren natürlich richtig, richtig gut, aber da wäre jetzt irgendwie nicht so das eine gewesen, was ich da irgendwie so wahnsinnig ausreißend fand sozusagen.
Ich finde nämlich auch, die sind ihrem Favoritinnenstatus quasi so ein bisschen gerecht geworden, aber haben nicht so das Ausrufezeichen gesetzt.
Aber hattest du das Gefühl, die waren wirklich richtig auf dem Favoritinnen-Level, die Schwedinnen?
Sie haben für mich schon dazugehört. Also spätestens so nach der Gruppenphase, die vielleicht, ja, also da haben sie schon irgendwie einen sehr stabilen Eindruck für mich gemacht.
Ja, ja. Ich hätte denen das auch so gewünscht, dass die einfach irgendwie weiter mit im Turnier hätten bleiben können. Die fand ich nämlich wirklich richtig, richtig stark. Habe ich ja auch relativ weit getippt. Ich gucke hier nämlich gerade so in unsere Tippübersicht.
Oh, da sollten wir nicht reinschauen.
Ich habe irgendwann einfach aufgehört zu tippen. Ich glaube, ich habe die ersten beiden Gruppenspieltage getippt und dann irgendwie total vergessen. Aber einige von euch haben es nicht vergessen. Und zwar Katrin, die den dritten Platz gemacht hat mit 84 Punkten. Bundestrainer, ich kann leider nicht weitersehen, hier sind nur 3 Punkte. Bundestrainerin hat den zweiten Platz gemacht, verzeih bitte, mit 87 Punkten. Und auf Nummer 1 steht mit 91 Punkten Hood. Das ist eine reife Leistung. Ich habe bei mir mal geguckt, was so meine Tipps waren, meine Bonustipps. Bei meinen Bonustipps war ich gar nicht mal so weit weg. Also Halbfinale habe ich relativ gut getippt. Ich glaube, Spanien, England, Frankreich und Schweden hatte ich dabei. War ja gar nicht mal so übel. Okay, Italien war nicht dabei. Und ja.
Ich guck gerade mal bei mir, das ist ja... Ja, am Ende habe ich jetzt auch nicht so gut abgeschlossen. Aber habe ich das hier richtig gesehen, dass wir, dass am Ende 194 Leute mitgemacht haben?
Ja.
Das ist ja der Knaller. Und ich bin 81. geworden. Entschuldigung.
Ja, nicht schlecht.
Top 100.
Stark. Sehr stark. Glückwunsch.
Ja. Hood, herzlichen Glückwunsch. Keiner kommt an dir vorbei.
Dann wollen wir einmal noch schauen, was eben von diesem Turnier bleibt. Auf jeden Fall gutes Torhüterinnenspiel, das sich, das auf jeden Fall einen Schritt gemacht hat. Spanien und England weiterhin, Nonplusultra, würde ich mal meinen. Frankreich macht weiterhin sehr viel Spaß und ich finde, man kann auch irgendwie bei Island und der Schweiz mal gucken, bei Italien, die Italienerinnen, da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, was die Entwicklung bringen wird.
Ja.
Diesen Schritt bis ins Halbfinale. Ich würde wirklich sagen, Italien, die Underdog-Story schlechthin bei diesem Turnier, oder?
Bin ich vollkommen bei dir. Die haben auch einfach eine gute Überraschung hingelegt, haben eben auch mit der Mentalität da einfach irgendwie Siegeswillen ausgestrahlt und sich da so ein bisschen durchgekämpft. Wirklich schöne Geschichte und auch da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft so bringt, weil wir haben gerade über unsere Tipps gesprochen. Ich glaube, die wenigsten hätten Italien so weit im Turnier noch gesehen.
Ja, wenn ihr das getan habt, dann schreibt uns sehr gerne frauen.fußball.podcast bei Instagram. Und ansonsten, was mir noch so im Kopf geblieben ist jetzt, Norwegen, wo ich sehr froh bin, dass die direkt im Viertelfinale rausgeschieden sind, weil ich das nach wie vor auch immer noch so unfair finde, die kaum wirklich durch eigene Leistung überzeugt haben, so, sondern es waren dann so 1-2 individuelle Momente, die geschieden haben, durch die sie dann eben 3 Spiele in der Gruppenphase trotzdem gewonnen haben. Aber dass sie eben im Viertelfinale direkt rausgeschieden sind, fand ich, war dann sehr, sehr telling. Da finde ich, muss im Fußball auf jeden Fall was passieren, dass die auch eben wieder als Team irgendwie zusammenkommen, weil man das Gefühl eben nicht unbedingt hatte. Also es gibt eine Menge Themen, die sozusagen geblieben sind. Wir waren jetzt gerade bei den Teams. Wollen wir aber nochmal auf einzelne Spielerinnen gucken, Miri?
Sehr gerne. Wir haben uns da ein paar aufgeschrieben und wir müssen über die sprechen, die am Ende nun mal auch gestern einen entscheidenden Elfmeter nicht gemacht hat, von der ich es natürlich irgendwie so gar nicht erwartet hätte. Aitana Bonmatí, die hat gestern verschossen, trotzdem Spielerin des Turniers am Ende geworden, auch beeindruckend und vollkommen zu Recht, weil die ein Fußball der Extraklasse spielt, das kann man einfach nicht anders sagen. Und sie hat sich nochmal richtig unter Beweis gestellt. Dass sowas dann eben nicht mit Titel gewürdigt wird, ist nun mal hart, aber einfach eine krasse Frau. Was für mich aber auch, oder was in meinem Kopf über sie bleibt, ist, dass ich im Vorbericht mal gehört habe, dass sie dabei ist, ein Museum über sich selbst aufzubauen.
Was?
Ja.
Okay, krass. Ist das auf eine Art irgendwie arrogant oder ist das wahnsinnig krass und beeindruckend, dass sie jetzt schon ein Museum bekommt?
So, das ist die große Frage.
Aber so, was ich von ihr so mitbekomme, wirkt sie jedenfalls auf mich nicht unbedingt arrogant, also von daher.
Also, ich habe es auch versucht, genau oder mir gleich zurechtzudrehen, im Sinne von, sie tut was für die Zukunft des Fußball der Frauen. Sie möchte ein Zeichen setzen, möchte ihre Geschichte erzählen, damit kleine Mädchen sich das anschauen im Museum und denken, da will ich auch hin. Aber klar, zuerst denkt man sich so, wie bitte? Ein Museum über dich selbst, das ist ja stark. Gut, aber andererseits, also sorry, da muss ich jetzt einmal den Vergleich ziehen. Wenn CR7 da irgendwas schon wieder sich selbst feiert, dann sind es doch auch alle okay. Also, du, zieh durch, Aitana.
Ja, eben. Und wenn es irgendwie, wie du sagst, irgendwie Leuten hilft, da noch mehr ihre Vorbilder zu sehen, richtig stark. Sie eben Spielerin des Turniers geworden. Topscorerin ist auch eine Spanierin geworden, Esther González mit 4 Toren. Young Player of the Tournament, eine Engländerin, Michelle Adjemang. Habe ich auch ehrlich gesagt wirklich genauso auf dem Zettel gehabt. Die hatte so einen Impact, auch wenn sie nicht wahnsinnig viel gespielt hat. Ist ja mal erst eingewechselt worden. Hatte sie so einen Impact aufs Spiel. Mehrmals die Engländerin in die Verlängerung und damit in die nächste Runde gebracht. Fand ich richtig, richtig stark. Die hatte ich mir eben auch aufgeschrieben. 19 Jahre alt, gerade erst. So einen Willen auch dabei. Total krass. Und ansonsten waren jetzt nicht so viele so neue, auffällige Spielerinnen mit dabei, sondern so ein bisschen alt. Bekannte, würde ich meinen. Eine Chloe Kelly eben auch mit dabei. Lucy Bronze, wobei die auch nicht so auffällig wie im letzten Jahr war.
Ein kurzes Hallo mal aus dem Schnitt, was wir jetzt gar nicht besprochen haben. Lucy Bronze hat das Turnier mit einem angebrochenen Schienbein oder mit einem fraktierten Schienbein eben gespielt. Fractured Tibia hieß es da eben auf Englisch. Und das finden wir natürlich irgendwie gar nicht gut. Das ist wohl sogar im Team kommuniziert worden, aber eben nicht nach außen hin. Boah, da frage ich mich erstens, wo das Thema Eigenverantwortung ist, wobei ich das natürlich verstehen kann, EM will gespielt werden, aber zweitens, hat da nicht eigentlich auch der medizinische Staff eine Verantwortung? Muss es so gewesen? Muss es so passiert? Weiter im Text.
Bonmati natürlich gehört auch mit dazu. Aber so ein paar habe ich mir zumindest auch nochmal mit rausgepickt, wenn wir die Schweizerin uns zum Beispiel mal angucken. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass eine Wandela echt so ein bisschen auffällig gewesen ist. Sydney Schertenleib, die war ja vorher schon auch auf dem Schirm gewesen. Und natürlich müsst ihr jetzt von mir natürlich hören, eine Livia Peng. Ich meine, die ist krass, das wissen wir. Aber sie hat auf jeden Fall nochmal bewiesen, warum jetzt eben ihr Wechsel zu Chelsea zustande gekommen ist, wo sie wahrscheinlich leider nicht viel spielen wird, wegen Hannah Hampton, die da vor ihr stehen wird. Aber die hat da auch echt richtig, richtig gut was hingelegt, finde ich. Und Wandela, weil ich sie gerade genannt habe, damit ihr auch wisst, wo sie spielt, Olympique Lyon. Wen hast du noch irgendwie jemanden?
Da hast du eine Frau mit ins Spiel gebracht, die wir jetzt glücklicherweise häufiger sehen dürfen, zumindest im deutschen Fußball, denn sie ist zu den Aufsteigerinnen von Union Berlin gewechselt, Hanna Eulings. Eine starke Gruppenphase hat sie gespielt. Was hat dich aber an ihr so überzeugt?
Dass sie Tore geschossen hat, glaube ich, ehrlich gesagt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da auch so nach so ein paar Namen gesucht, die vielleicht noch nicht so ganz bekannt sind. Und weil eben Eulings nach Union geht, dachte ich, ist das irgendwie schon ganz gut. Ich fand ihre Präsenz da im Strafraum auch ganz, ganz spannend. Also würde ich mal sagen, ist ein Wechsel, den wir im Blick behalten sollten bei Union.
Absolut, das ist ja eben dann mit Toren überzeugst du, das ist gar nicht so abwegig, dass man sich davon so ein bisschen leiten lässt. Und ich muss jetzt einmal noch die Kurve kriegen und aufs DFB-Team schauen. Wir schauen gleich nochmal, was das für ein Turnier war für die deutsche Mannschaft. Aber wenn wir bei einzelnen Spielerinnen sind, unsere Keeperin Ann-Kathrin Berger, ein Turnier Masterclass, würde ich fast sagen, hat die da abgerissen, Werbung für sich gemacht. Übrigens, man könnte fast sagen, wir sind quasi auch Europameisterin geworden, weil ihre Verlobte ist Europameisterin geworden. Also ist Ann-Kathrin Berger auch Europameisterin. Also ist das DFB-Team auch Europameister. Herzlichen Glückwunsch, Nina.
Ich liebe diese Logik. Großartig.
Also, weiß gar nicht, was alle haben. Nein, aber sie hat einfach ein super geiles Turnier gespielt und ist für mich nochmal auch mit ihrer Persönlichkeit, hat sie mich nochmal ganz anders irgendwie gecatcht. Eine richtig tolle Person, die sich selbst überhaupt nicht so wichtig findet oder nicht so wichtig nimmt und einfach so viel für ihr Team tut, eben nicht nur mit ihrer Leistung im Kasten, sondern, glaube ich, auch mental. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie quasi auch mal als Kapitänin irgendwie aushelfen darf zukünftig. Die hat für mich große Ausrufezeichen gesetzt.
Ja. Eigentlich ein guter Punkt, warum nicht Ann-Kathrin Berger die Binde übernommen hat von Gwyn.
Ja. War aber im Vorhinein einfach schon festgelegt und das darfst du dann auch nicht, glaube ich, ändern. Wenn du weißt, wer deine Vizekapitänin ist, dann ist es nun mal so. Aber auch jemand, der sich nochmal für mich ordentlich ins Rampenlicht gespielt hat, auch wenn eben dann im entscheidenden Spiel gegen Spanien nicht ganz so viel, weil die aber einfach gut in die Mangel genommen wurde. Jule Brandt hat mich auch nochmal krass überzeugt mit ihrem Siegeswillen, mit ihrem Kampfesgeist, den sie auf dem Platz gezeigt hat, wie man irgendwie quasi als Offensivspielerin auch hinten mithelfen kann. Sie hat Werbung dafür gemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, sie hat auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, ist nochmal irgendwie ernsthafter geworden am Ball. Hat, finde ich, aber noch, was Abschlüsse angeht, noch ein bisschen einen Schritt auch zu tun. Da waren immer mal wieder so Situationen, wo sie dann sich so ein bisschen zu sehr verzettelt hat. Aber insgesamt, finde ich, hat sie schon so auch als Teamplayerin irgendwie insgesamt einen Schritt nochmal nach vorne gemacht, was ja auch von ihr gefordert worden war. Und das finde ich sehr beeindruckend und bin sehr gespannt, was dann jetzt eben in Frankreich mit ihr passiert. Ja, auch zu OL gewechselt, Olympique Lyon. Da vielleicht ja auch mal für die ein oder andere Person, die hier zuhört, die jetzt auch französischen Fußball gucken wird. Who knows? Miri, wollen wir dann mal auch aufs DFB-Team schauen?
Los geht's.
Das DFB-Team hat es bis ins Halbfinale geschafft. Für einige recht überraschend nach all dem Hin und Her, was da vorher war. Thema Wundertüte haben wir ja am Anfang drüber gesprochen. Was bleibt jetzt? Wie schaust du jetzt auch von jetzt auf den Anfang des Turniers zurück, wie wir da über das DFB-Team gesprochen haben und was dann in der Zwischenzeit passiert ist?
Für mich bleibt so ein bisschen im Kopf, dass ich auch im Vorhinein gehofft habe, dass sie zu einer Turniermannschaft werden. Und ich glaube, dazu wurden sie so ein wenig gezwungen, weil allein die vorletzten beiden Spiele in Unterzahl stattgefunden haben, sie sich durchkämpfen mussten, auch mal richtig auf die Nase gefallen sind dabei. Und plötzlich, für mich als Außenstehende plötzlich, ist da so ein Teamgeist entstanden, der gefühlt alles und jeden hätte schlagen können. Außer dann am Ende Spanien, was aber dann, das hatten wir auch besprochen, einfach auch mit einer anderen Weltklasse nochmal zu tun hat. Ein DFB-Team, was mir so wirklich gerne und gut in Erinnerung bleibt. Und ich hoffe auch, dass wir das in diesem Zusammenschluss, in diesem Team auch so nochmal wiedersehen bei einem nächsten Großereignis.
Ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf, weil man schon sieht, finde ich, dass das Team zusammenwächst, dass eben auch die Defensive trotz Julia Gwyns Ausfall und trotz vieler anderer Ausfälle sich immer wieder zusammengefunden hat, auch kurzfristig, beziehungsweise so kurzfristig ist es ja auch nicht, weil die trainieren ja auch alle zusammen und haben auch schon oft zusammen gespielt und so. Aber ich sehe da absolutes Potenzial, dass es eine richtig stabile Geschichte werden kann. Da braucht natürlich auch noch ein paar Schritte, was die Offensive angeht, mehr Effektivität, Mut zum Abschluss und so weiter. Aber ich sehe das total, ich fand in diesem Turnier auch, wie eine Janina Minge und eine Sjoke Nüsken den Schritt nach vorn gemacht haben zu wirklich Führungspositionen, Führungsspielerinnen.
Aus der zweiten Reihe. Und das ist eben genau der Punkt.
Ja, genau das fand ich sehr, sehr stark und bin auch sehr gespannt, wie das dann wird, wenn eben eine Julia Gwyn zurückkommt, die ja schon so die unangefochtene Leaderin ist, wie sie sich da dann vielleicht wieder unterordnen. Wobei ich das gar nicht mal unbedingt wollen würde, ehrlich gesagt. Ich finde es auch cool, eben, wenn die dann trotzdem so die Rolle so beibehalten, wie sie es jetzt gerade getan haben. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und du, Miri, hast hier uns das rausgesucht von Lena Oberdorf noch, ne?
Absolut. Auch eine Spielerin, die ja eben im Vorhinein vor diesem Turnier viele vermisst haben, zu Recht natürlich, dass sie dem DFB-Team aufgrund einer Kreuzbandverletzung nur mal gefehlt hat, ist wirklich hart, wo man sich wieder denkt, was wäre wenn und wie toll kann es denn werden, wenn sie endlich mal ein Großturnier mitspielen darf. Hat ja schon Olympia aufgrund einer Verletzung verpasst gehabt und jetzt eben dann die Europameisterschaft. Und sie hat sich im ZDF-Sportstudio geäußert, war da zu Gast und hat ganz klar gesagt, dass der deutsche Frauenfußball sich jetzt bewiesen hat, wieder oben mitspielen zu können. Und gleichzeitig auch, also meinte sie, wir wissen genau, woran wir arbeiten müssen und was in den nächsten Jahren passieren muss, dass wir wirklich wieder oben komplett angreifen und weiter um die Titel mitspielen. Sie hat damit nämlich angesprochen, dass der deutsche Frauenfußball noch etwas mehr Mut benötige und taktisch mehr Selbstbewusstsein. Sie sagte, gegen Spanien hat man gemerkt, dass wir relativ wenig Ballbesitz haben. Wir haben schon eine Mannschaft mit vielen guten Zockerinnen, die auch Fußball spielen können. Da müssen wir den Mut haben, den Ball zu halten und Chancen herauszuspielen und uns nicht darauf verlassen, dass wir Sachen gut wegverteidigen können. Da bin ich vollkommen bei ihr, weil Ballbesitz und Ballbesitz Fußball, dafür hat das DFB-Team bei dieser Europameisterschaft nicht gestanden, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
Bin ich auch total dabei. Bin ich auch genau dabei. Ich finde es krass, dass Lena Oberdorf das auch so sagt. Und ich finde es gut, dass sie das macht. Nicht nur krass, sondern ich finde es wirklich gut, dass sie das macht, weil genau sowas braucht es. Und das ist ja auch nichts Falsches, sondern nur wenn man sowas anspricht, kann man das ja auch verbessern. Und da ist sie ja auch nicht die Einzige. Also auch Christian Wück hat es gesagt.
Dass wir uns im Ballbesitz einfach verbessern müssen. Wir müssen uns in der Technik verbessern müssen, weil wir hatten Chancen, die wir leider nicht gut zu Ende gespielt haben.
Also da gibt es auf jeden Fall noch Dinge, die man verändern muss und verbessern muss, wo man dran arbeiten muss. Absolut. Trotzdem zeigt Wück sich sehr zufrieden auch mit seinem Team, dass er viele Rückschläge einstecken musste. Vorher ja auch schon. Eine Lena Oberdorf zum Beispiel, haben wir auch schon gesagt, die nicht mitfahren konnte. Und Wück, ja, es hat ja so ein bisschen Debatte gegeben, eben wer jetzt mitkommt und wer nicht in den Kader. Er hat da eine sehr eindeutige Meinung.
Wir haben gemerkt, dass alle 23, die wir dabei hatten, genau die richtigen waren. Und auch wenn ich jetzt wirklich komplett leer bin und total enttäuscht bin, bin ich stolz auf die Mannschaft und das werde ich dann auch bleiben.
Die Leere und die Enttäuschung, erstmal richtig schön, finde ich, dass er das mal so ganz so deutlich sagt. Das war eben kurz nach dem Spiel gegen Spanien, hat er wirklich die richtigen Worte gefunden. Bin aber auch gespannt, was sie aus diesem Turnier ziehen, wie sie mit dieser Leere jetzt am Ende eben auch umgehen und wie sie die umwandeln dann irgendwie fürs nächste Turnier. Weil klar ist auch, also jetzt im Nachhinein sind wir alle schlauer und können sagen, ja, Christian Wück, hast richtig gut gemacht, hast die richtigen Spielerinnen mitgenommen, hast dich vor allem aber eben auch mal an junge Spielerinnen rangetraut, ihnen eben was zugetraut, unter anderem einer Carlotta Wamser, die natürlich auch unglücklich dann mal ein Spiel gefehlt hat aufgrund einer roten Karte, oder auch einer Kett, der vielleicht nicht alle vorher so viel zugetraut haben aufgrund ihres Alters. Hören wir mal den Bundestrainer nochmal, was er zu den beiden Spielerinnen zu sagen hat.
Das Trainerinnen-Team wusste, dass wir ihnen das zutrauen, aber dass sie wirklich so performen gegen solche Top-Nationen, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und wir brauchen mehr von denen.
Und genau das ist es. Wir brauchen mehr von denen. Und das ist die Frage. Wir haben das Potenzial gesehen, das dieses Team hat. Die Frage ist, was macht der DFB jetzt daraus? Was macht der DFB, dass genau dieses Talent nachkommt? Wir haben die B-Junioren-Bundesliga abgesägt. Das haben wir gesehen. Es gibt jetzt aber NLZs, aber auch nicht wahnsinnig viele, die erstmal auch nur auf Probe irgendwie am Start waren. Da ist so viel, was strukturell noch verbessert werden kann. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Diese ganzen Pläne der Entwicklung, FF27 und was weiß ich nicht, Reports und wie auch immer, die aber nicht wahnsinnig transparent transportiert werden und vermittelt werden. Also da hoffe ich, dass dieses Halbfinale, das Erreichen des Halbfinals nicht verblendet, da nicht hinzuschauen, sondern dass man sieht, okay, ja, wir haben es ins Halbfinale bekommen und da ist extrem viel Potenzial und dass dieses Potenzial aber anspornt, wirklich was zu verändern, wirklich in die Juniorinnenarbeit zu investieren und es zu erleichtern, den Spielerinnen einfach ihr Potenzial auszuschöpfen.
Muss es eigentlich. Also nimm dir im Zweifel auch ein Beispiel an den anderen Nationen. Wir haben gerade auch gesagt, dass bei Spanien und England jetzt nicht unbedingt so viele neue dabei waren im Vergleich zur letzten Europameisterschaft beziehungsweise im Vergleich zur letzten WM. Aber trotzdem gab es da das ein oder andere junge Talent, das sich da auch eben im Vordergrund gespielt hat. Und ich glaube auch, wie du meintest, und wir haben das eben an unter anderem Carlotta Wamser auch sehen dürfen, da ist Potenzial und es muss weitergemacht werden, wie auch immer. Aber da jetzt nachlässig zu werden, wäre wirklich fatal.
Ja, Absolut, auch so im Breitensport und was die Trainerinnen auch angeht und Schiedsrichterinnen und so weiter. Es geht ja nicht nur um die Spielerinnen, sondern auch um das Gerüst drumherum.
Absolut.
Sind wir auf jeden Fall mit dabei, werden wir weiterhin beobachten, was den DFB angeht, den deutschen Fußball, was da kommen mag. Ein kleiner Blick noch runter vom europäischen Kontinent nach Afrika. Die Afrikameisterschaft ist da nämlich auch vorbei und Nigeria hat gewonnen. Zum 12. Mal sind sie jetzt Afrikameisterinnen, das 10. Mal unter offiziellem CAF-Cup-Label sozusagen vom Verband auch da. Hat es ja bei der EM auch gegeben, die erste UEFA-EM erst 1984, vorher aber auch schon Turniere gegeben. Anyway, Nigeria gewinnt 3-2 gegen die Gastgeberinnen Marokko, obwohl sie nach 24 Minuten schon 0-2 zurückgelegen haben. Total irre. Hat dann einen Handelfmeter gegeben, der Anschlusstreffer darauf gefolgt, dann Ausgleichstreffer. Es hat noch einen Elfer auch gegeben für Marokko eigentlich, der dann zurückgenommen worden ist und 2 Minuten vor Schluss die Führung für Nigeria und die damit dann den Titel fix gemacht haben. Also Glückwunsch an der Stelle an Nigeria.
Wie geht's eigentlich weiter? Nach so einem Großturnier entsteht ja oft so eine kleine Leere im Fußballherz.
Ich hab das Angst davor.
Wie soll Nina eigentlich weiterleben? Erst einmal, wie kommt sie raus aus der Schweiz zurück nach Deutschland? Nein, das schafft sie auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Und du darfst in Zukunft dann auch wieder etwas günstiger leben. Das ist doch auch gar nicht so übel. Aber zurück zum Fußball. Wir haben jetzt eine Pause vor uns, die, glaube ich, mal ganz gut tut. Nicht nur den Spielerinnen, sondern eben auch uns allen, die es mit dem Frauenfußball halten. In der Bundesliga geht's dann am 5. September los. Die neue Saison startet. Zum Auftakt gibt es Frankfurt gegen die SGS Essen. Das Topspiel dann an diesem Wochenende gleich an dem Samstag danach. Bayern gegen Bayer Leverkusen. Also gleich mal ein ordentlicher Kracher am Start. Wir haben auch schon ein Aufsteigerduell zwischen Union und dem 1. FC Nürnberg an dem ersten Spieltagswochenende. Also ordentlich was los. Aber Nina, was machen wir eigentlich bis dahin, ne?
Ja, also wir können auf jeden Fall auch noch so ein bisschen auf DFB-Pokal schielen, auf die zweite Bundesliga, die gehen ja auch relativ zeitig im August schon los. Aber was wir machen, wirklich als Nina und Miri und Podcasterin, müssen wir bis dahin ehrlich gesagt noch selbst besprechen. So transparent wollen wir mal sein. Wir werden auf jeden Fall, seht's uns nach, ein bisschen Pause mal einlegen. Und ihr bekommt es dann aber auf jeden Fall mit, wenn wir wieder an den Start gehen. Wenn ihr hier folgt dem Podcast, dann verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Und natürlich auch bei Instagram. Dann halten wir euch da auf dem Laufenden, wie das Ganze und vor allen Dingen, wann das Ganze weitergehen wird, oder?
Genau so machen wir es. Das ist doch klar. Also, England ist Europameister. Das DFB-Team scheidet im Halbfinale aus. Es war irgendwie ein Turnier in der Schweiz, was, glaube ich, echt in guter Erinnerung bleibt. Nina, von dir noch mal ein paar Worte von vor Ort. Was war das für ein Turnier?
Es war richtig schön. Also die Schweiz echt einfach unfassbar schön. Die Leute sind echt fußballbegeistert. Trotzdem, ich will hier nichts sugarcoaten oder so, war ich ein bisschen enttäuscht, dass doch relativ viele das nicht auf dem Schirm hatten. Das hätte gerne noch mehr sein dürfen, es hätte gern mehr Public Viewing geben dürfen in verschiedenen Städten. Jetzt in Basel hat es relativ viel gegeben, aber in Zürich zum Beispiel hat es manchmal echt gedauert, wenn jetzt nicht gerade die Schweiz gespielt hat, gerade in der Gruppenphase noch irgendwie wirklich Orte zu finden, die die Spiele übertragen. Das war schon so ein bisschen, hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr gewünscht und trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es doch auch mehr als noch 2022 war, dass mehr Leute, die sich sonst nicht mit Fußball beschäftigen, auch so ein bisschen zumindest mitbekommen haben, wenn man dann gesagt hat, irgendwie EM, dann so, EM, ach der, ach ja, doch stimmt, habe ich sowas gehört irgendwie. Immerhin das, we're gonna take it so, nächstes Mal wird's nochmal besser. Und das ist wirklich so ein Wunsch, den ich echt habe, dass erstens in der Schweiz im Fußball der Frauen sehr viel passieren darf. Ich hoffe, dass da eine Euphoriewelle gestartet wird, wie 2022 in England und Deutschland zum Beispiel. Und ich hoffe, dass all diejenigen, die jetzt mit dabei gewesen sind, vor allen Dingen in der K.O.-Phase, dass die am Start bleiben. Wenn ihr gerade erst frisch dazugekommen seid, großes Willkommen in dieser wunderbaren Welt des Fußballs der Frauen. Bleibt doch wirklich am Start. Wir haben es gerade schon gesagt, DFB-Pokal, zweite Liga, Bundesliga. Das macht richtig viel Spaß und geht auch bald weiter. Redet weiterhin auch drüber, redet mit euren Freundinnen und Freunden darüber, habt einfach richtig viel Spaß und geht verdammt nochmal in die Stadien, Leute.
So, ich hoffe, ihr habt Nina Potzel zugehört. Und ich glaube auch, wenn dieses Turnier nur 10 kleine Mädchen dazu gebracht hat, in einen Verein zu gehen und den Ball zu kicken und Bock haben, auch mal so groß zu werden, dann haben wir einiges geschafft. Du hast es richtig schön gesagt, Nina. Leute, bleibt dran, findet Spaß daran, weil das Potenzial ist da. Und an dieser Stelle, Nina, danke, dass du uns vor Ort in der Schweiz überhaupt vertreten hast, dass du das alles mitgemacht hast, Frauenfußball-Podcast dort irgendwie dargestellt hast und einfach so geile Momente mit uns dadurch teilen konntest. Das war richtig, richtig geil.
Ja, na danke dir, Miri. Danke auch an FUMS, die uns das ja alles ermöglicht haben. Und danke an euch ZuhörerInnen, die uns das ja gerade erst recht ermöglicht haben. Also liebe, liebe Grüße an alle, die dabei gewesen sind. Liebe, liebe Grüße auch an dich, liebe Miri. Dicke Drücke, würde ich mal sagen.
So ist es zurückgedrückt und wir hören uns. Macht's gut, Leute.
Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.